Patronen bei der Jagd, Fluch oder Segen? Genau diese Frage beantworte ich in meinem Vortrag beim Jagdforum in Fulda. Viel Spaß dabei.
Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game.
Ja, erstmal herzlich willkommen hier und einen schönen Abend von meiner Seite. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Der Rudolf Leinweber hat mich angekündigt, hat mich auch hier eingeladen zum Vortrag hier. Auch vielen Dank an das Autohaus Sorg, dass ich hier sprechen darf zu einem sehr brisanten Thema, und zwar zum Thema Drohnen bei der Jagd. Vielleicht mal gleich ein paar Worte zu mir. Alexander Mohr, ich bin 27 Jahre alt, bin der Geschäftsführer der Firma Copter Pro, sieht man hier auch so ein bisschen, ich habe meine Roll-Ups relativ gut verteilt und bin selbst auch Jäger, was mich auch, denke ich, berechtigt, über das Thema zu sprechen. Wir sind ja Deutschlands größter Drohnenhändler im Jagd- und Kidsrettungsbereich. Ich bin ursprünglich zu dieser ganzen Drohnen-Thematik gekommen, weil ich Hubschrauberpilot bin. Das heißt, ich bin früher in den Weinbergen mit Hubschrauber unterwegs gewesen, bin geflogen und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, wir könnten doch mal eine Drohne anschaffen. Also eine Drohne bietet ja viele Möglichkeiten. Kidsrettung ist ja schon im Begriff. Und an dem heutigen Abend soll es um das Thema Drohnen bei der Jagd gehen, weil ich glaube, Vorträge zum Thema Kidsrettung hört man zu Genüge. Doch das ist ein relativ kurzer Zeitraum im Jahr, die Kidsrettung, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wo ich auch auf jeden Fall noch drüber sprechen will, weil es ist auch Teil der Jagd. Es gehört zu der Jägerschaft dazu. Die Rehkidsrettung hat sich ganz fest implementiert in die Jägerschaft. Und deswegen möchte ich das nachher noch ansprechen. Aber es gibt auch weitere Themen und ich mache diesen Vortrag aus einem persönlichen Grund, weil ich einfach sage, ich bin Jäger, wir sind Drohnenhändler, wir verkaufen die Technik und wer die Technik verkauft, der sollte auch einen verantwortungsvollen Umgang mit auf dem Weg geben bei der ganzen Kaufberatung und bei allem, was da drumherum ist. Und ich kann jetzt jemandem Technik verkaufen, kann sagen, mach damit, was du willst, geh Kitze retten und dann fliegt er nachher über die Felder und schießt die Sauen tot, auf Deutsch gesagt. Das ist nicht das, was ich möchte, das ist nicht mein Ansatz von Weitgerechtigkeit. Deswegen habe ich gesagt, naja, es gibt Facetten innerhalb der Jagd, die definitiv sinnvoll sind und wo moderne Technik auch schon bereits Fuß gefasst hat. Das ist aber auch nicht nur die Drückjagd, sondern das sind viele Facetten und die gehen wir heute in so einem kleinen Zeitstrahl durch, nämlich von Januar bis Dezember das ganze Jahr. Wie kann ich eine Drohne sinnvoll einsetzen bei der Jagd? Nicht immer nur für die Jagd, sondern bei der Jagd. Ja, vielleicht noch ein kleiner letzter Punkt. Ich bin auch noch Prüfer für A2-Scheine. Das heißt, wenn noch einer einen Drohnenführerschein braucht, sprechen wir auch noch ganz kurz drüber, die rechtlichen Sachen. Dann ist er bei uns auch an der richtigen Adresse. Ich denke, diese ganze Expertise von der ganzen luftrechtlichen Seite, jagdlichen Seite und natürlich auch vielen Jagden, die ich mitgemacht habe, auch in Begleitung durch die Technik und viele Einsatzgebiete innerhalb der Jagd, denke ich, bin ich berechtigt, über das Thema zu sprechen. Bin aber auch ganz offen für rege Diskussion. Jetzt kann auch jemand sagen, finde ich absolut, auf Deutsch gesagt, scheiße das Thema. Ich will dieses Thema gar nicht mit in meiner Jagd haben. Denkt bitte nur dran, ich bin eine Person, stehe auch viel in der Öffentlichkeit, rede sehr viel über das Thema, der Transparenz bietet. Ich kann, wie gesagt, eine Technik verkaufen oder jemand eine Technik anbieten und er macht damit, was er will. Ich biete Transparenz, ich bin hier, stehe auf der Bühne, bin bereit, Fragen entgegenzunehmen und biete die Möglichkeit, dieses Thema, das ja doch nicht wegzudenken ist, zu diskutieren, offen zu diskutieren, wirklich mit Fakten belegt zu diskutieren. Und ich denke, das werden wir heute Abend mal zusammen machen. Ja, vielleicht noch so zwei, drei Worte zu mir, also beziehungsweise zu meinem Team. Wir sind insgesamt 9 Leute, gegründet wurde die Firma 2017. Bin auch sehr dankbar, dass ich so ein großartiges Team habe. Wie gesagt, wir sind Deutschlands größter Drohnenhändler, was den Jagd- und Kidsrettungsbereich angeht. Und wir bieten im Prinzip Komplettpakete an mit den entsprechenden Schulungen, dem entsprechenden Know-how, auch für die Einsatzgebiete, über die wir heute sprechen und natürlich die passenden Führerscheine und den Support. Weil auch wenn jemand morgens um 5 Uhr an der Wiese steht und Kidsrettung machen möchte, dann muss er jemanden anrufen können. Und da kommen wir natürlich ins Spiel und helfen dabei. Wenn man auch selber, und das kann ich auch ganz stolz sagen, habe ich jetzt nicht hier im Vortrag, aber wir haben dieses Jahr mit den Kunden von Copter Pro über 100.000 Kitze gesichert. Nur die Kunden von Copter Pro, und nicht alles wurde gezählt. Und das ist schon eine Menge. Ja, ich bin selbst seit 10 Jahren in der Kidsrettung aktiv und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der innerhalb der Jagd, wie gesagt, Fuß gefasst hat. Ja, Team darf nicht zu kurz kommen. Die Agenda für heute, wir reden erstmal so, welche Techniken gibt es denn überhaupt? Ja, also von was reden wir hier? Für viele ist Drohnen noch kein so großer Begriff. Ich habe mal eine da hinten ausgestellt. Nebendran steht mein Buch, was der liebe Rudolf auch gelesen hat. Bin ich sehr dankbar. Und da werde ich nachher auch noch ein paar Worte drüber sagen. Im zweiten Teil erkläre ich die verschiedenen Einsatzzwecke einer Drohne im jagdlichen Bereich. Das ist dieser Zeitstrahl von Januar bis Dezember. Dann sprechen wir über die Beispiele oder ich zeige euch Beispiele in den Einsatzgebieten. Das fängt an mit der Wildzählung, hört später auf mit dem Einsatz bei Drückjagden beispielsweise. Dann gehen wir die Vor- und Nachteile durch, weil da bin ich auch sehr offen für. Vor- und Nachteile ist ein wichtiges Thema. Wir müssen auch über die Nachteile sprechen. Dann das Thema Erhaltung der Waldgerechtigkeit, Definition Waldgerechtigkeit, auch Teil meines Buchs gewesen. Was ist das überhaupt? Warum müssen wir das weiterhin leben? Aber warum hat die Technik da nicht so unbedingt was mitzumelden, sondern warum ist die einfach nur ein Hilfsmittel, das wir einsetzen? Und die Waldgerechtigkeit, die liegt hier bei uns im Jägerherz. Und dann noch ein paar Worte zum Buch. Und dann bin ich, denke ich, sehr offen für eine rege Fragerunde und auch gerne konstruktive Kritik und offene Diskussion, weil das ist ja der Grund meines Vortrags, dieses Thema näher zu bringen und nicht totzuschweigen. Da möchte ich auch vielleicht noch vorher, weil die Symbiose hat relativ gut gepasst mit dem Vortrag hier mit dem Heiko, der ja was generell zur Jagdgeschichte, zum Jagdrecht gesagt hat. Und Heiko und ich haben sehr viel miteinander zu tun, sehr viel miteinander gesprochen. Und er hat auch unter anderem ein Vorwort geschrieben in meinem Buch. Und deswegen ist das mir sehr, sehr wichtig, dass das Thema besprochen wird. Wir haben da sehr viel drüber geredet und das ist der Punkt. Ich will es nicht totschweigen, bin offen für die Diskussion. Ja, dann würde ich direkt mal anfangen. Wir stellen mal die Techniken vor. Also, ich habe hier so eine schöne Drohne ausgestellt gehabt, damit ihr mal seht, was für Modelle gibt es überhaupt. Also, was für Techniken gibt es? Also, ich habe eben ein kurzes Gespräch geführt, da hieß es, ja, kann man denn überhaupt mit so einer Drohne durch so einen dichten Wald durchgucken? Ja, mittlerweile funktioniert das tatsächlich. Als ich die ersten Drohnen im Einsatz hatte, war das noch nicht so gut. Mittlerweile können die Drohnen schon ziemlich viel, was uns natürlich auch viele Möglichkeiten im Einsatz gibt. Wir haben hier zum Beispiel verschiedene Modelle, die ich jetzt mal hier beschrieben habe. Wir haben die Mavic 3 Thermal M30, TM350, sind so die gängigsten Modelle. Die mittlere erkennt ihr auch hier wieder, damit ihr einfach mal was seht, was für Techniken sind denn aktuell auf dem Markt. Als ich damals angefangen habe, waren die Wärmebildkameras noch relativ schlecht auflösend. Man ist 20 Meter durch die Gegend geflogen, man konnte sich mehr oder weniger nicht so ganz auf die Drohne verlassen. Mittlerweile aber sind die Techniken so gut, dass ich fast jedes Einsatzgebiet auch gut durchführen kann. Weil früher war natürlich, ist das jetzt ein Reh, ist das ein Fuchs, ist das ein Hase, ist das ein heißer Stein in der Wiese, beispielsweise bei der Kidsrettung, war ja ein Faktor, der uns gestört hat. Heutzutage kann ich aus 120 Meter erkennen, was ist das für eine Wildart? Egal, ob jetzt bei der Hasenspur, also bei der Hasensuche, spreche ich später nochmal drüber, bei der Kidsrettung, im jagdlichen Bereich, bei Wildzählungen. Das sind Beispiele, die mittlerweile die modernen Drohnen können. Wir haben hier hochauflösende Wärmebildkameras mit Sensoren. Vielleicht sagt euch die Zahl was, 640 mal 512 oder sogar höher. Das heißt, ich erkenne aus diesen Höhen, was ist es genau für eine Wildart und kann dann, kommt nachher noch in den Zoom-Beispielen, einfach sehen, welche Wildart habe ich hier und kann hier auch das Geschlechterverhältnis bestimmen und kann auch ansprechen, ist es männlich oder ist es weiblich beispielsweise. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man eine Drohne bei der Jagd einsetzt. Ja, das einfach nur mal, dass ihr mal so eine Technik gesehen habt. Ja, das sind die Features, wie ich eben genannt habe. Wir haben hier eine hohe Wärmebildauflösung, wir haben eine gute Zoom-Auflösung, gleich ein paar Beispiele dazu und wir haben die Möglichkeit, mit diesen Drohnen mittlerweile alle Flächen im Revier vorzuplanen und automatisiert abzufliegen. Auch das gibt uns extrem viele Möglichkeiten. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, man plant ein Feld vor, man steckt die Ecken ab, stellt die Höhe, die Geschwindigkeit ein, die fliegt es von alleine ab. Wir arbeiten mit einem Temperaturalarm bei der Kidsrettung, super Beispiel, bei der Wildzählung, ideal. Jetzt auch, habe ich zwar jetzt nicht im Vortrag drin, aber auch bei der ASP-Suche ein Thema, ja, ist meiner Meinung nach, aber Seuchenbekämpfung hat mit dem jagdlichen Einsatz wenig zu tun. Aber die Techniken bieten diese Möglichkeiten, weil bevor wir darüber sprechen, wie man eine Technik weitgerecht einsetzen kann, müssen wir erstmal gewährleisten, dass diese Technik auch so gut funktioniert, dass man sie weitgerecht einsetzen kann. Genau, dann haben wir noch das Thema Setzen von Markierungspunkten. Das heißt, die Technik ermöglicht uns mittlerweile auch, Markierungspunkte zu setzen, auch in sehr, sehr vielen Bereichen sinnvoll. Nehmen wir zum Beispiel Tag des Rotwildes, vielleicht erinnert ihr euch, das Thema, wir finden ein Stück, wir wollen markieren, wo ist es, um nachher eine Karte zu haben mit einer Auswertung, wo wir genau sehen, wo haben wir welches Wild gefunden. So, das jetzt mal zu den Drohnen, damit da mal ein Grundverständnis da ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, aber jetzt haben wir ja so eine gute Technik, wie ich gerade erklärt habe. Doch was muss ich denn überhaupt alles beachten, wenn ich so eine Technik einsetzen möchte? Weil eine Technik zu haben, eine Sache. Sie fliegen zu dürfen, ist die andere Sache. Sie dann noch weitgerecht einzusetzen, das ist i-Tüpfelchen. Ja? Und hier will ich euch auch einen kleinen Überblick geben. Welchen Drohnenführerschein benötigt man? Einfach, dass ihr auch mal einen groben Überblick habt. Für solch eine Drohne wie da hinten, die es gibt, im Prinzip aktuell zwei Drohnenführerscheine. Den einen lasse ich jetzt mal außen vor. Der ist eher so für die ganz spezielle, nennt sich auch spezielle Kategorie. Aber es gibt im Prinzip zwei. Das ist der A1 A3-Schein und das ist der sogenannte A2 Drohnenführerschein. Der A1 A3-Schein bedeutet, wir dürfen alle Drohnen bis 25 Kilo fliegen, unter anderem auch hier die. Mit einem Mindestabstand zu Wohngebäuden von 150 Meter. Das heißt, zum Kids-Rettungsbereich bin ich damit eigentlich relativ safe. Dann gibt es noch den sogenannten A2-Schein. Jetzt unterscheiden die meisten so Drohne im gewerblichen Bereich oder privaten Bereich Einsätze. Das ist gar kein Thema. Die Scheine gelten sowohl für privat als auch den gewerblichen Bereich. Wenn ich jetzt beispielsweise ich habe ein Yachtrevier und habe meine Häuser näher als 150 Meter an zum Beispiel meinem Revier irgendwo an einem Feld, wo ich überfliegen will, müsste ich den sogenannten A2-Schein machen. Der A2-Drohnenführerschein erlaubt dann quasi alle Drohnen bis 4 Kilo, zählt unter anderem auch die wieder drunter, fliegen zu dürfen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen neben diesen Drohnenführerschein, die ich online auch machen kann, also den großen bei uns, den kleineren kann man online über das Luftfahrtbundesamt machen, brauche ich auch noch eine Betreiberregistrierung. Das heißt, ich muss quasi ähnlich wie jetzt hier die Kfz-Zulassung bei dem Auto, muss ich mich als Person oder mich als Firma registrieren bei der zuständigen Luftfahrtbehörde, Deutschland Luftfahrtbundesamt, damit ich die Erlaubnis habe, mehr oder weniger die Drohne zu fliegen. Ich bekomme dann kein Kennzeichen, aber ich bekomme eine EID. Diese EID beinhaltet quasi, dass ich eine Haftpflichtversicherung habe. Fällt die Drohne beispielsweise bei meinem Einsatz auf ein Auto, auf eine Person, muss der Schaden reguliert werden. Also man kann das vergleichen wie eine Zulassungsstelle. Schönes Beispiel hier, weil wir gerade im Autohaus sind. Ne? Genau, jetzt ist die Frage, wie hoch darf ich denn jetzt fliegen? Grundsätzlich darf ich erstmal immer innerhalb der Sichtweite fliegen, quasi ohne Genehmigung. Mit Genehmigung kann man noch ein bisschen weiter fliegen. Und man darf die Höhe von 120 Meter über dem höchsten Hindernis auf der Erdoberfläche, über dem die Drohne steht, fliegen. Das heißt, 120 Meter ist top. Ja? Das ist natürlich auch für uns, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin an der Mosel unterwegs mit meinem Hubschrauber, sprühe da Weinberge und fliege in, wir sagen immer, Ameisenkniehöhe. Und da fliegt einer mit seiner Drohne, weil er mal kurz den Weinberg checken will oder weil er da Kidsrettung macht irgendwo unten. Und beim Rückflug sehe ich die Drohne nicht und dann macht es bumm. Und ich glaube, das tut mir mehr weh als der Drohne. Deswegen haben wir diese Mindesthöhe oder das Luftfahrtbundesamt diese Mindesthöhe vorgeschrieben. Es ist auch kein reines deutsches Recht, sondern das gilt europäisch. Das läuft quasi über die EASA. Versicherung habe ich ja auch schon angesprochen. Wir brauchen eine Haftpflichtversicherung. Eine Vollkasko beispielsweise ist keine Pflicht, aber auch ähnlich wie beim Auto brauchen wir eine Haftpflichtversicherung, die Schäden gegenüber Dritten abdeckt. So, jetzt haben wir über die zwei Themen gesprochen. Wir wissen A, was für Techniken gibt es, mal so grob. Was muss man beachten? Ich fasse es nochmal zusammen. Ich brauche einen Drohnenführerschein. Ich muss mich registrieren als Betreiber, mich oder die Firma. Ich darf maximal 120 Meter hoch fliegen, immer innerhalb der Sichtweite ohne Genehmigung. Und ich muss eine Haftpflichtversicherung haben, die Schäden gegenüber Dritten abdeckt. Das muss gewährleistet sein. Dann darf ich eine Drohne im jagdlichen Bereich, generell in jedem Bereich einsetzen. So, jetzt reden wir aber über das eigentliche Thema Drohnen bei der Jagd. Drohnen bei der Jagd ist ja, wie gesagt, ein sehr, sehr brisantes Thema. Ich kriege da auch, sagt man so schön, viel Shitstorm. Obwohl ich eigentlich sage, naja, ich bin eigentlich einfach nur einer, der darüber redet. Ne? Also wie gesagt, man kann es totschweigen, man kann es aber auch einfach auf den Tisch bringen und sagen, lasst uns mal öffentlich darüber reden, was ist gut, was ist schlecht. Weil, und ihr kennt es ja von den Wärmebildkameras oder Wärmebildvorsatzgeräten, wie viele von euch haben ein Wärmebild-Handgerät? Mal Hände hoch. Ach komm, Hände hoch. Jetzt werden es schon mehr, ja, merkt das schon. Wie viele haben ein Wärmebild-Vorsatzgerät? Das sind auch schon. Sind weniger, aber es sind schon ein paar. Wenn ich das in eine Runde von 5000 Leuten frage, zum Beispiel auf so einer Jagd und Hund, da steht fast jeder so da. Und jetzt ist die Thematik, ja, war ja auch verboten. In manchen Bundesländern ist es sogar noch verboten. Doch hilft ein Verbot uns dabei, dass es nicht trotzdem missbraucht wird? Ganz einfacher Punkt. Weil, jetzt nochmal zu dem Thema Weitgerechtigkeit, sprechen wir nachher nochmal drüber. Die Weitgerechtigkeit ist hier. Das bin ich, die Person, die das anwendet. Ja? Wer von euch denkt denn, dass er durch die Wärmebildkamera mehr wild schießt? Mal Hände hoch. Da geht keine Hand hoch. Ja? Natürlich haben wir mehr Möglichkeiten, das Wild zu bejagen. Aber wir müssen es doch nicht. Zwingt uns doch keiner. Sagt doch keiner, wir müssen jetzt, zwingt mich auch keiner mit der Drohne jetzt morgen loszufliegen. Aber wenn ich dann mache, wenn ich auf den Ansitz gehe, jetzt sagen die meisten, ja, ich gucke, das ist eigentlich die 90% der Aussage, ich gucke erstmal, wenn ich aussteige aus meinem Auto, ist da was, wenn ich zum Hochsitz laufe? Dafür nehme ich die Wärmebildkamera. Hm. Wahrscheinlich nur dafür. Aber das ist nämlich dieser entscheidende Punkt. Und jetzt müssen wir darüber reden, weil das eine wird verboten in manchen Bundesländern, das andere ist noch nicht verboten, deswegen rede ich darüber. Weil umso mehr man darüber spricht, umso mehr Expertise man das ganze Gebiet reinbringt, desto eher hört auch zum Beispiel die Politik da drauf und sieht die Sinnhaftigkeit von Drohnen in gewissen Einsatzgebieten. Da ein Paradebeispiel für, ihr habt vielleicht alle von der Förderung gehört zum Thema Drohnen für die Rehkitzrettung. Ja, die waren für die Rehkitzrettung zugelassen. Dann kam das Thema ASP. Wir haben sofort geschaltet, haben uns sofort mit der Förderstelle, mit der wir auch jahrelang schon zusammenarbeiten, hingesetzt. Ich habe ein Statement an den Minister geschrieben, dass wir diese Drohnen einsetzen sollen oder dass wir wünschen, diese Drohnen im ASP-Gebiet einzusetzen. Und es hat gefruchtet. Sie haben die Förderrichtlinie geändert. Und hier nochmal ganz offiziell, nichts gegen den DJV, aber wir hatten es vor dem DJV. Der Till ist am Lachen, weil der Till war der Erste, der morgens den Anruf von mir gekriegt hat und hat gesagt, wir haben es geschafft, das Gesetz wurde geändert und ein bisschen später kam es dann beim DJV. Ja? Ich bin da auch ganz offen, ich nehme da auch gar kein Blatt mehr vor den Mund mittlerweile. So, aber jetzt haben wir genug darüber geredet, jetzt reden wir über den Zeitstrahl. Wir beginnen im Januar. Januar, Februar, März. Wir haben das Thema Wildzählung. Jetzt können wir ja eine Drohne im jagdlichen Bereich einsetzen. Jetzt sagen viele, naja, so Kitzrettung ist ja so 2-3 Monate maximal. Ja, dafür lohnt sich die Anschaffung einer Drohne doch nicht. Also ja, dann kauft lieber der Hegering eine, die fliegen bei mir ein bisschen und so weiter. Richtig, aber ich will euch ja heute zeigen, wie man die Drohne über das Jahr verteilt sinnvoll einsetzen kann und die Diskussion quasi ein bisschen verschmälern. Also wir haben die Möglichkeit zum Beispiel durch die Wildzählung. Also wir fliegen quasi mit einer Drohne Gebiete ab, zum Beispiel Rotwildhegegemeinschaften, um festzustellen, was haben wir für eine Population. Ich vergleiche das immer gern mit dem Beispiel Afrika. Afrika ist das Gang und Gäbe, Namibia beispielsweise gut, es ist gezäunt, muss man dazu sagen. Aber dass wir ein sogenanntes Game Counting durchführen. Wir zählen unser Wild, ist viel Wild da, jagen wir mehr. Ist weniger Wild da, jagen wir weniger auf eine Wildart. In Deutschland haben wir eben die Diskussion hier mit dem Forst gehabt, werden Zahlen in den Raum gerufen und die sollen erfüllt werden. Ob das, und ich höre es ja jetzt zu Genüge, dass es heißt dann, naja gut, wir haben doch gar nicht so viel Rotwild, wie sollen wir das denn schießen? Oder Rehwild? Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die Jagd an sich, zumindest mal die letzten Jahre, hat rein auf Spekulation beruht. Bei einer Wildzählung und bei dem Einsatz von Technik arbeite ich nicht mit Spekulation, sondern mit ganz klaren, 100%ig belegbaren Fakten. Wenn ich über ein Gebiet fliege, klar, ich habe nie eine 100%ige Rate, aber ich habe eine 99%ige Rate, sehe ich, was habe ich denn für einen Wildbestand. Kann dann, wenn man jetzt mal weiterdenkt, die Abschusspläne auch dementsprechend anpassen. in Kombination mit dem Forst, in Kombination mit der Jägerschaft, mit der Jagdgenossenschaft. Wir im Revier haben es geschafft. Wir haben mit der Jagdgenossenschaft geredet, wir zählen unser Wild dreimal im Jahr, wir fliegen und schauen und haben dann gesagt, das, was ihr uns auf den Abschlussplan geschrieben habt, zwecks Rehwild, ist unrealistisch, so viel Rehwild haben wir nicht. Und das haben wir belegt und es wurde geändert. Das war jetzt im ganz kleinen Kreis. Aber mittlerweile werden immer mehr Rotwild-Hege-Gemeinschaften, das war auch der Grund des Kennenlernens, Tag des Rotwildes, aufmerksam auf dieses Thema, weil sie sagen, naja, gut, es macht ja Sinn. Es ist eine kostengünstige, sehr effiziente Lösung dafür, unseren Wildbestand nachhaltig zu zählen. Und da möchte ich euch mal ein Beispiel gleich mitgeben, wo ihr das einfach mal seht. Wir gehen aber erstmal weiter im Zeitstrahl. Wir haben im Zeitstrahl dann die Monate April, Mai, Juni, Kidsrettung, brauche ich nicht mehr so viel drüber sagen eigentlich, Kidsrettung, das Retten von Kitzen. Ich sage lieber Jungwildtierrettung, nennen sie es mittlerweile, weil wir retten ja natürlich auch Junghasen, wir retten auch Gelege, beziehungsweise wir tragen Gelege aus den Wiesen raus, ob wir sie alle retten, sei dahingestellt. Aber wir haben diesen Zeitraum. So, dann geht es aber weiter mit der Felderjagd. Felderjagd bedeutet ja jetzt nicht nur die Jagd auf Schwarzwild in den Feldern, sondern es bedeutet auch die Erntejagd, es bedeutet das Thema Nachsuchen, nicht, und jetzt ganz offiziell, und jetzt fängt der Till gleich wieder an zu grinsen, ich habe da mal einen Begriff erwähnt, weil man muss sehr vorsichtig sein, wenn man im jagdlichen Bereich mit Begriffen um sich wirft. Nachsuche immer in Begleitung mit dem Hund. Nicht die Drohne sucht nach, sondern wir unterstützen, wir sammeln Informationen. Sprechen wir auch nochmal drüber. Dann das Thema Wildschadensvermessung. Ich glaube, das ist auch ein sehr interessantes Thema, sowohl für Landwirte als auch für Jäger, einfach zu sagen, wir können mit einer Drohne aus der Luft vermessen, wie groß ist unser Wildschaden in jeglicher Art von Kultur. Auch ein weiteres Einsatzgebiet bei der Jagd. Weil eine Wildschadensvermessung macht ein Landwirt. Ein Landwirt ist Jagdgenosse, sprich bei der Jagd. Oder die Wildschadensvermessung macht der Jäger, um zu wissen, ist der Wildschaden, den der Landwirt innerhalb der Jagdgenossenschaft angibt, richtig oder nicht. Also auch wieder der Drohneneinsatz bei der Jagd. Gehört alles dazu. Und da will ich euch mal kurz noch den Titel meines Buchs zeigen. Weil er ist schon polarisierend und ich gucke auch richtig böse. Drohnenjagd. Wenn er ganz klein liest, steht da bei der. Habe ich natürlich extra gemacht. Ne? Fluch oder Segen. Deswegen, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil es ist bei der Jagd. Es ist nicht die Drohnenjagd, weil das ist ein negativ behafteter Begriff. Dann gehen wir weiter zur Maisjagd. Das heißt, wir haben die Maisjagd. Hier reden wir über den Schutz der Hunde durch den Einsatz von moderner Technik. Ja, weil das ist auch ein entscheidender Punkt, wo Drohnen bei der Jagd helfen können. Dann haben wir das Thema Hundeausbildung. Da nochmal großen Dank an die Wild und Hund, die sich bereit erklärt hat, da auch einen Bericht drüber zu machen und uns begleitet hat, redaktionell, auf der Hegewald, der Weltmeisterschaft der Deutsch-Strata. Ich habe gedacht, wenn wir so ein Thema doch angehen, warum nicht auf der Weltmeisterschaft? Dann treffen wir doch direkt alle. Dann zeigen wir doch, das ist Hundeausbildung. So können wir das. Also wie gesagt, den Bericht findet ihr in der Wild und Hund. Das ist auch so ein Thema. Hundeausbildung, Drohneneinsatz ist ja auch. Hundeausbildung gehört zur Jagd dazu. Und dann abschließend noch das Thema Drückjagd, sehr präsentes Thema. Oder jetzt aktuell sind wir mitten in der Saison. Auch hier gibt es sehr, sehr gute Einsatzgebiete, wo wir eine Drohne sinnvoll nutzen können. Und dann unten links seht ihr noch ganzjährig die Nachsuche, ja, die standardmäßige Nachsuche, wo die Drohne ein Hilfsmittel ist. Und das Thema Wildunfälle. Weil Wildunfälle können auch durch Drohnen sehr, sehr gut ergänzt werden. Es können Informationen gesammelt werden. Und haltet den Begriff mal im Hinterkopf, Informationen sammeln. Wir sammeln Informationen, die wir sinnvoll nutzen können. Ich vergleiche es auch manchmal mit einer fliegenden Wildkamera. Ja, dann ist es nicht so negativ behaftet. Naja, okay, wir gehen durch. Die Wildzählung. Wir haben die Wildzählung in den Monaten Januar, Februar, März. Grundsätzlich können wir zählen Reh, Rot, Schwarzwild. Wir können aber auch Hasenbestände zählen. Momentan werden sie zum Beispiel in Niedersachsen eingesetzt, um die Hasen zu zählen. Da haben wir die Fälle der Myxomatose, einfach um zu sehen, wie sehr ist der Hasenbestand tatsächlich betroffen von diesem Thema. Aber wir können auch innerhalb von Rotwild-Hege-Gemeinschaften zählen. Wir schaffen bei der Zählung eine Fläche von ca. 2000 Hektar pro Tag mit einem Piloten. Parallel, während ich hier den Vortrag halte, sind Piloten von uns im ASP-Gebiet Rheinland-Pfalz unterwegs und suchen im Sinne der Jägerschaft nach toten Sauen und auch nach lebendigen Sauen, damit wir dieses Seuchengeschehen so schnell wie es geht vom Tisch kriegen. Ja, also auch hier nochmal einen großen Dank, weil wir filmen das Ganze auch an mein Team, dass sich die Nächte um die Ohren schlägt und dafür sorgt, dass die Jägerschaft in Zukunft wieder jagen kann. Und das natürlich immer mit der Jägerschaft zusammen. Natürlich hier kein Teil des Vortrags, weil ganz klare Definition, Seuchenbekämpfung ist nicht Jagd. Dann haben wir einen weiteren Vorteil bei der Wildzählung. Egal, in welchem Bereich wir das jetzt machen, Rotwildtaxation, Hasen, Rehwild, wie auch immer. Wir können mit einer Drohne das Alter, das Geschlecht und die Rudelstruktur ganz genau ermitteln. Wir sehen nicht nur, sind das 10 Stück Rotwild, wir sehen, das ist ein Geschlechterverhältnis von, das ist ein Hirsch der Klasse XY. Und da habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Links haben wir eine Wärmebildkamera, rechts haben wir die Zoomkamera. Die Drohne steht auf 120 Meter auf der Stelle. Das heißt, erstmal nicht zu erkennen, bei uns liegt das Rotwild übrigens gern in den Schwarzdorn, warum auch immer, ein Fuchs. Wird nicht in seiner Ruhe gestört, wird in der Wildzählung einfach mit reingepackt. Ein Bock. Wir können im Prinzip alles aus einer Höhe von 120 mit Genehmigung sogar höher zählen, markieren, aufschreiben und mit in unsere, für was auch immer wir es auswerten, Auswertung mit aufnehmen. Hier mal ein Hirsch, ganz klasse, ganz klare Altersbestimmung möglich. Der guckt hoch, ja, der sieht das. Aber natürlich stören wir das Wild bei einer Wildzählung generell immer ein bisschen. Aber da wird ja nicht gejagt. Der ist es mittlerweile gewohnt, dass da oft geflogen wird. Den kümmert das eigentlich relativ wenig. Jetzt habt ihr mal ein Beispiel gesehen. Also links die Wärmebildkamera, rechts die Normalbildkamera mit der integrierten Zoom-Funktion. Das heißt, ich kann hier, wie ich zu Anfang gesagt habe, mit einer Technik arbeiten, die sehr, sehr störungsarm ist. Ich fliege in Höhen, wo das Wild nichts mitkriegt. Ich kann mir einen Überblick verschaffen, ohne dass ich was störe. Und ich kann zum Beispiel bei der Wildzählung Geschlechter bestimmen, ohne dass ich jetzt den ganzen Wald mit Scheinwerfer abfahren muss, mit einer Wärmebildkamera abgucken muss. Und auch hier nochmal, wir arbeiten sehr viel zusammen, Heiko, gell? Den Bericht zählbar. Und zwar haben wir dazu auch eine Wildzählung durchgeführt im Wild- und Hund-Testrevier. Und da haben wir drei Zählmethoden miteinander verglichen. Das war einmal die Zählmethode standardmäßig vom Hochsitz. Dann die andere war durch Fahren mit Scheinwerfer und das nächste war dann die Drohnenzählung. Ich glaube, die Ergebnisse waren fast doppelte, dreifache, ja, die wir mit der Drohne gezählt haben. So viel zu den klaren Fakten, mit denen wir arbeiten können. Und dementsprechend könnte das in unsere ganze Jagdstrategie natürlich mit einfließen, zu sagen, in diesem Jahr habe ich mehr Wild, ich jage weniger. Ist ja mal egal, ob das jetzt die Drückjagd ist oder ob das die generelle Jagdstrategie ist. So kann das dann auch aussehen. Das ist jetzt mal ein freies Feld, damit ihr einfach mal ein Beispiel habt. So sehen Flugrouten aus, die dann auch ausgewertet werden können für zum Beispiel wissenschaftliche Projekte. Wir haben schon sehr viel mit der Forschungsanstalt für Waldökologie zusammengearbeitet, schon vor 8 Jahren, und haben Zählungen durchgeführt. Wir haben Wildmonitoring durchgeführt. Und ihr seht da mal so Flugrouten, die dann auch später ausgewertet werden können mit entsprechendem Bildmaterial. Dann gehen wir weiter, das Thema Kidsrettung. Kidsrettung, Jungwildtierrettung, das heißt Rettung von Hasen, Gelegen, von Kitzen, von mittlerweile auch Dammkälbern, Rotkälbern. Wir haben alle schon die Kiste gestopft, mehr oder weniger. Und also man kann wirklich alles retten. Auch hier haben wir im Prinzip die Möglichkeit, eine große Flächenleistung zu schaffen von ungefähr 40 Hektar pro Stunde bei einer Flughöhe von 80 bis 120 Meter. Das geht auch mittlerweile bei Temperaturen über 25 Grad. Ja, es ist schwieriger, definitiv, aber ist die Beschaffenheit der Wiese gut, die Einstellung der Drohne gut und die Piloten gut geschult, funktioniert das. Durch die eben gezeigte Zoom-Kamera kann ich dann unterscheiden, auch bei 25 Grad, ist das ein heißer Stein in der Wiese, ist das ein Maulwurfshügel oder ist das irgendwas anderes, muss ich meine Helfer überhaupt hinschicken. Meine Flächenleistung sinkt zwar bei hohen Temperaturen, aber der Grundsatz ist genau der gleiche. So, an für sich, wie gesagt, 100.000 Kitze, allein in diesem Jahr, letztes Jahr waren es auch ein bisschen mehr als 100.000. Dieses Jahr war eine sehr, sehr schwierige Saison, das muss man auch dazu sagen, aber wir sind mehr Kunden. Das heißt, dieses Jahr verhältnismäßig schlechtere Saison, aber es ist wirklich toll, wie sich die Jägerschaft in diesem Thema engagiert. Ich denke, das ist auch kein verrufenes Thema, ich wollte es halt nur mit aufnehmen, weil es ist auch Teil meines Buchs, Drum bei der Jagd, Fluch oder Segen, weil auch Kitzrettung hat der Jäger sich mehr oder weniger einverleibt und sagt, es ist seine Verantwortung, er führt es durch und dann sollte es auch ein Teil dieses Buchs sein, beziehungsweise ein Teil der Jägerschaft. und auch ein Teil des Vortrags hier. Dann gehen wir weiter an unserem Zeitstrahl, und zwar das Thema Felderjagd. Die Monate Juli, August. Ich muss das immer so noch parallel dazu nehmen, weil das Thema Nachsuche ist natürlich auch ein Begriff, auch während dieser Zeit der Felderjagd. Wir haben einen Vorteil bei der Felderjagd. Wir nehmen jetzt einfach mal eine ganz normale Revierstruktur mit Raps, Weizenflächen und so weiter. Ich muss jetzt nicht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich appelliere jetzt nicht mit einer Drohne dazu stehen, Knopf im Ohr, drunter zu gehen. Puff. Das ist genau der Punkt, wo es aufhört, weitgerecht zu sein. Fliege ich aber über Tag mal meine Ecken ab und sehe, wo hält sich denn welche Rotte auf, in welchem Rapsfeld, in welchem Weizenfeld und so weiter. Was für Rottenstrukturen habe ich denn momentan? Wo sind die Bachen mit dem Frischling unterwegs? Brauche ich mich abends nicht hinsetzen? Klar, wir haben vielleicht die Wärmebildkamera, die erkennen kann, ist es denn eine Bache oder ist es ein Keiler? Aber wenn die kleinen Frösche unterwegs sind, wisst ihr selber, wie schwierig das im Weizen ist und wie oft Fehlschüsse passieren. Wenn ich das über den Tag verteilt, bis sie abwägen kann, ist der Einsatz einer Drohne schon wieder weitgerecht. Jetzt gehen wir weiter. Wir machen weniger Unruhe durch die Befliegung. Das heißt, ich fahre nicht mehr so viel. Die reine Gummipirsch wird abgeschafft, sondern ich fliege bei Tag, bei Nacht sollte man nicht fliegen und kann mein Wild ganz genau ansprechen. Ich bekomme bei der Felderjagd einfach mal eine Übersicht über das Revier und schone eben die Bachen mit Frischlingen. Egal, ob das jetzt bei der normalen Felderjagd ist oder auch später bei der Erntejagd. Ich weiß, wenn die Sau rausläuft, auch wenn sie 30, 40 Kilo hat, und das ist das, was ich immer predige, eine Sau, eine Bache mit 30, 40 Kilo, die Frischlinge hat, egal in welcher Größe, ist zur Aufzucht benötigt. Vielleicht nicht mehr zur Aufzucht benötigt, in dem Sinne, dass sie Milch geben muss, aber sie ist ein führendes Stück. Und sobald man ein führendes Stück von der Rotte wegschießt, passiert eben das genannte, was ich auch im Buch beschrieben habe, die Truppe ungestimmter Jugendlicher, nämlich die Überläufertruppe, die den Schaden macht, auf die man jagen kann. Eine Rotte mit einer klaren Führung, und ich denke, da wird auch jeder wildbiologisch zustimmen, ist eine Rotte, die deutlich weniger Schaden auch im Revier anrichtet. Ja? Bei der Felderjagd, auch bewusst bei der Erntejagd, ist es dann natürlich so, ich stelle mich an mein Feld, wenn der Raps zum Beispiel gemäht wird, und kann vorher sehen, ist da eine Bache mit Frischling drin, was ist da für Wild drin, ist vielleicht ganz anderes Wild drin. Ich wäge also quasi ab, muss ich mich da hinstellen, ja oder nein. Klar, wir haben eine zeitliche Ersparnis, 100%. Jetzt sagen die, ja, ist ja keine Jagd, ich will mich ja da hinstellen, ich jage ja nicht aus Zeitdruck. Ja, aber wie schnelllebig ist denn die Welt geworden? Also eine Zeitersparnis wollen wir ja alle, weil unsere Zeit ist generell begrenzt. Wenn ich es vorher abwägen kann oder auch abwägen kann, ob sich kein jagbares Wild drin aufhält, kann ich beispielsweise meinen Tag anders verbringen, was im Revier machen, arbeiten gehen, wie auch immer. Wenn dann aber was drin ist und was rausläuft an der einen Seite des Feldes und ich vorher gewusst habe, ob es eine Bache mit Frischlingen ist, kann ich auch dann sagen, bevor die Sauen rauslaufen, Leute, wir haben hier eine Bache mit 50 Kilo, 40 Kilo. Wir haben hier Frischlinge drin, kleine gestreifte. Ja, seid vorsichtig. Und wir haben hier noch beispielsweise Frischlinge, schießbare 20, 25 Kilo Sauen drin. Dann wird keiner auf die Idee kommen, auf die 50 Kilo Sau zu schießen, die auf der einen Seite rausrennt, da wird geschossen und auf der anderen Seite laufen die kleinen Frischlinge raus. Und dann kommt ja immer der Spruch, wenn es da mal drei Bachen sind, ja, die haben ja noch zwei Bachen. Schwachsinn. Wenn ihr den Begriff gehört, dann Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Eine Bache ist genauso in Verbundenheit mit ihren Frischlingen wie ein Stück Rotwild, ein Alttier mit ihrem Kalb. Da kann man es ein bisschen besser beobachten als bei den Sauen, aber grundsätzlich sollten wir nicht oder generell keine führenden Stücke bejagen. Und das ist eben genau der Punkt, den wir mit einer Drohne abwägen können. Und wenn wir sagen können, ist diese Jagd, die wir jetzt durchführen, sinnvoll, ja oder nein? Dann haben wir noch das Thema natürlich, jetzt seht ihr mal, was ich damit meine. Das ist jetzt zum Beispiel eine Überläufertruppe im Raps. Die sind da schön am Schlafen. Da habe ich mir einfach mal mittags mal einen Überblick verschafft, was ist denn so überhaupt los. Ja, ihr seht, wie das funktioniert, auch bei 25 Grad. Ich kann die Größe direkt ansprechen, kann hier sagen, naja, eine Jagd lohnt sich nicht. Und kann dann eben sagen, bei einer Erntejagd gehe ich dahin, gehe ich nicht dahin. Weil sonst, klar, ich kann mich an jedes Feld stellen. Jagen wollen wir ja trotzdem. Ja, ob ich dann vorher abwäge, ob das Sinn macht oder nicht, das sei dahingestellt. So, ein weiteres Beispiel dazu ist das Thema Nachsuche. Und jetzt nehme ich den Begriff Nachsuche, Till, als übergeordneten Begriff. Ja, es ist jetzt nicht die Nachsuche, die durch die Drohne durchgeführt wird, sondern es ist die Nachsuche des Hundeführers mit seinem Schweißhund. Und wir mit unserer Drohne sind halt einfach dabei.
Das war's mit dem ersten Teil meines Vortrags zum Thema Drohnen bei der Jagd beim Jagdforum in Fulda. Ich bedanke mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Freue dich gerne auf den zweiten Teil. Der folgt in Kürze auch hier auf unserem Podcast-Kanal. Und bis dahin sage ich Weidmannsheil und danke fürs Zuhören. Dein Alex von Copter Pro.